Ich möchte uns und euch einen Text aus Matthäus 9 vorlesen, hinführend zur Predigt, der auch in der Predigt vorkommen wird. Und zwar geht es dort um einen Gelähmten. Ich lese Matthäus 9 ab Vers 2. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Ja, ihr Lieben, meine Tochter hat mich oder uns gestern beim Frühstück gefragt: Papa, warum gibt es eigentlich Krankheiten in dieser Welt? Ja, für einen Morgenmuffel so ein Gespräch am Frühstückstisch irgendwie schwierig, aber da fragt ein Kind nicht nach, müssen Antworten her. Und ich habe dann versucht, bei Adam und Eva anzufangen, weil wie soll ich sonst anfangen? Und ihr erklärt: Ja, früher im Paradies, damals im Paradies gab es noch keine Krankheiten, da war alles gut, da war alles perfekt. Aber durch die Sünde, die Adam und Eva getan haben, war es so, dass auch Krankheiten, nicht nur die Sünde, sondern auch Krankheiten in die Welt kamen. Und ja, wir profitieren in Anführungszeichen davon. Für uns belastet das nach wie vor unser Leben. Und das ist das, womit wir leben müssen in unserem täglichen Alltag. Und das passt ganz gut zu dem, was ich uns mitbringen wollte, denn ich habe mich gefragt, wie können wir eigentlich reagieren oder wie können wir uns verhalten, wenn wir selber krank sind, wenn wir vielleicht eine chronische Krankheit haben, eine Krankheit, die offenbar nicht so schnell weggehen wird, eine Krankheit, die uns belastet. Vielleicht ist es auch was anderes als eine Krankheit, vielleicht ist ein lieber Mensch von uns todkrank, vielleicht belastet uns etwas anderes auf unserer Seele. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Wie können wir damit umgehen? Und habe gedacht, wie können wir das am besten herausfinden, als wenn wir uns nicht am besten ein paar Geschichten aus der Bibel angucken und sehen, wie haben biblische Menschen, biblische Gestalten, Menschen, die uns in der Bibel gezeigt werden und aufgezeigt werden, wie haben die sich verhalten und was können wir daraus lernen? Bevor wir ganz konkret in die erste Geschichte, in 1. Samuel 1 steigen, lass uns noch einmal ganz kurz beten. Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Ja, ich habe es schon angedeutet. Wir gucken als allererstes mal im 1. Samuel-Buch im Kapitel 1 hinein. Und wir werden jetzt nicht das komplette Kapitel lesen, von daher mache ich euch Mut, auch eure Bibel aufzuschlagen und parallel mal mitzulesen. Ich werde die grundsätzliche Situation einmal kurz beschreiben, so wie sie sich darstellt, und dann gucken wir ganz konkret auch noch in einige Verse rein. Es geht um, viele von euch werden es schon erraten haben, um Hannah. Hannah ist die Frau von Elkana, ihrem Mann. Sie ist aber nicht die einzige Frau, sondern es gibt noch eine zweite Frau, das ist die Penina, so heißt sie. Und vermutlich hat Elkana, ihr Mann, auch die zweite Frau sich zur Frau genommen, weil Hannah keine Kinder bekommen konnte. Und damit er eben Kinder haben konnte, ein Erben haben konnte, hat er sich dann noch eine zweite Frau ins Haus geholt. Hannah war also unfruchtbar. In der Bibel steht ganz konkret: Der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und Penina, da hatte dann das Kalkül gegriffen von Elkana, sie gebar ihrem Mann viele Kinder. Und hier sehen wir also schon die persönliche Not, in der Hannah steckt. Es war eine gesellschaftliche Schande, insbesondere in der damaligen Zeit, keine Kinder zu haben, keine Kinder auf die Welt bringen zu können. Und hier in der Situation war es ja auch recht klar, an wem es denn nun liegt. Elkana und Penina bekamen Kinder, Elkana und Hannah nicht. Also da war es auch, ohne dass man vielleicht technische Fortschritte schon in der Form hatte, wie wir es heute haben, recht klar, dass wohl Hannah der Engpass in der ganzen Geschichte ist. Und damit nicht genug, dass sie sich irgendwie allein schon schlecht damit fühlt, keine Kinder auf die Welt bekommen zu können, sich vielleicht auch gefragt hat, bin ich überhaupt eine richtige Frau, ich kann überhaupt keine Kinder auf die Welt bekommen. Damit nicht allein, ihre Widersacherin Penina hat sie auch noch getriezt, gereizt, gequält. Und am schlimmsten war es, so berichtet uns das die Bibel, wenn sie einmal jährlich zum Opferfest nach Silo ging. Silo war ein Ort, wo man eben einmal jährlich zum Opfern hinging. Und die ganze Familie war mit dabei und auf dem Weg dorthin gab es offenbar genug Möglichkeiten, das ganze Thema immer mal wieder anzusprechen und immer mal wieder einen Satz fallen zu lassen, der stichelte, der reizte und der Hannah wehtat. Sie hat ihr das ganz, ganz offensiv unter die Nase gerieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Penina auch Sätze gesagt hat wie, na, hat dich Gott etwa vergessen? Hat dich Gott übersehen? Wer ist denn von uns die Gesegnete von uns beiden? Und das alles setzte Hannah sehr zu. Und sie konnte die Festlichkeiten in all den Jahren, in denen sie in Silo war, nicht genießen. Sie konnte da nicht mitfeiern. Sie war gekränkt, sie weinte, sie aß nicht. Und wie gesagt, das wiederholte sich von Jahr zu Jahr immer wieder. Und dann berichtet uns die Bibel, wie Hannah dann in einem der vielen Jahre dann endlich darauf reagiert. Wir können uns ausmalen, was sie hätte machen können. Wir können sagen, naja, sie hätte auf Rache sinnen können gegen Penina, die auch nichts dafür kann, aber sie hat sie nun mal gereizt. Sie hätte verbittert gegenüber Gott sein können, der, so wie sie vielleicht annehmen könnte, auch was damit zu tun hat oder es zumindest aufheben könnte. Aber er hat es nicht zugelassen, dass sie Kinder bekommt. Sie hätte in Verbitterung eben verfallen können. Sie hätte vielleicht vom Fest ganz wegbleiben können aufgrund dieser Verbitterung. Oder aber sie hätte resignieren und irgendwie sehr fatalistisch in die Zukunft blicken und alles dem Zufall überlassen können. All das tat sie nicht, sondern, und das lesen wir jetzt direkt aus 1. Samuel 1, Vers 10, was sie tat. Sie, Hannah aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken, und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das ist das, was sie tut. Sie wirft sich ganz vor Gott hin. Sie hat viel geweint während dieses Gebetes. Sie hat also nicht nur ihre Tränen ausgeschüttet, sondern ihr ganzes Herz hat sie vor Gott hingeschüttet und ihm all das, was sie bedrückt, gesagt. Sie hat alles rausgelassen und sie beginnt ihr Gebet damit, und das ist das, was ich auch nochmal herausheben möchte, dass sie sich selbst als Magd bezeichnet. Magd ist jetzt kein Wort, das wir unbedingt im Alltag verwenden. Wir können sagen, als Dienerin bezeichnet sie sich, als Gottes Dienerin. Und damit zeigt sie direkt zu Beginn, dass sie sich Gott ganz unterwirft. Sie sagt, ich bin so klein vor dir, ich werfe mich hier vor dir auf den Boden. Du bist der große Gott und zu dem bete ich jetzt. All ihre Tränen, all das Seufzen ihrer Seele, all das, wonach sich ihr Herz sehnt, das bringt sie dann im Anschluss vor Gottes Angesicht im Gebet nieder. Wir hören oder lesen das in dem Text, dass sie gar nicht laut betet, sondern in ihrem Herzen leise, aber sie bewegt ihren Mund dabei. Völlig egal, wie sie das macht, sie schüttet alles vor Gott aus. Man hat durch die ganze Vorgehensweise, durch die ganze Art, wie sie das macht, durch die ganzen Worte, die sie verwendet, man hat den Eindruck, dass sie weiß, dass sie vor einem Gott kniet, der groß ist, der viel, viel größer ist als sie selber, der mächtig ist und der zugleich zu weise ist, als dass er in seinem Handeln einen Fehler machen könnte und zu gnädig und gütig, um jemals grausam zu sein. Sie legt ihm dann ein Gelübde ab. Ihr habt es gehört, dass sie, sollte er ihr einen Sohn schenken, dass sie diesen dann auch Gott geben möchte und ihm weihen möchte, ihm zur Verfügung stellen möchte. Und die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Es ist tatsächlich so, dass Gott ihr Gebet erhört. Sie gebar tatsächlich einen Sohn, Samuel, den großen Propheten. Die Bücher sind ja auch nach Samuel benannt in der Bibel. Und Samuel war dann als Schüler bei Eli, dem Priester dort in Shiloh, und wurde dann ein großer Prophet in Israel. Und er hat das Gelübde, was seine Mutter quasi für ihn abgegeben hat, sein Leben lang auch eingehalten. Und damit nicht zu Ende. Samuel war nicht der einzige Sohn, den die beiden bekamen, sondern das lesen wir auch noch an einem Vers, dass die beiden insgesamt 5 Kinder bekamen. Also Gott schenkte ihnen nach diesem Ereignis, nach diesem Gebet tatsächlich 6 Kinder. Ja, was lernen wir daraus? Ende gut, alles gut. Wenn ich nur genug bete, meinem Gott mein Herz ausschütte, dann wird er schon meine Gebete erfüllen. So ist es natürlich nicht immer. Das wäre auch der falsche Schluss aus dieser Geschichte, den wir hier ziehen könnten. Denn wir haben einen Vers noch übersprungen und den möchte ich euch auch noch gerne vorlesen. Das ist der Vers 18. Lasst uns da gerne gemeinsam reinschauen. Da sprach sie zu Eli, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und dann kommt der Vers, um den es mir geht. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher, und sie sah nicht mehr traurig aus. Dieser Vers, der steht unmittelbar im Anschluss an das Gebet, was sie zu Gott gesprochen hat. Da war noch überhaupt nicht klar. Sie wusste überhaupt nicht, wie Gott mit diesem Gebet jetzt umgeht. Es war überhaupt nicht klar, ob Gott ihr tatsächlich, wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, ob ihr Gott tatsächlich dieses Gebet erhören wird, ob sie tatsächlich Kinder bekommen könnte. Das stand überhaupt nicht fest. Aber Hannah ging es nach diesem Gebet unmittelbar besser, auch wenn sie nicht absehen konnte, was Gott jetzt tun würde. Man sah ihr sofort an, offensichtlich, sonst wäre es hier nicht beschrieben, dass es ihr besser gehen würde. Man sah es ihr an, sie aß wieder, sie war wieder sie selbst und die Fröhlichkeit kehrte wieder zu ihr zurück. Und sie handelte damit ganz im Sinne von 1. Petrus 5, in Versen 5 und 7 steht, in den Versen 6 und 7 steht, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, dann sorgt er für euch. Hannah wusste, was sie getan hat, dieses Gebet, das war alles, was sie auch tun konnte. Mehr stand jetzt nicht mehr in ihrer Macht. Sie hatte das Vertrauen in Gott gefunden, in diesem Gebet sagen zu können, es liegt jetzt in deiner Hand, Gott, meine Kinderlosigkeit anzugehen oder sie unverändert zu lassen. Sie wusste aber auch, Gott hat, egal wie er sich entscheidet, ob für mich oder gegen mich, in Anführungszeichen für mein Gebet oder gegen meinen Wunsch, einen Plan für sie. Einen Plan, der gut ist, der gerecht ist und der weise ist. Und wer war sie, die Magd, die Dienerin, dass sie einen solchen Plan hinterfragen könne? Und damit ist sie nicht nur ein Vorbild für uns, sondern war mit Sicherheit auch ein Vorbild für die Missionarin Helen Roseweir, deren Geschichte ich mitbekommen habe oder gelesen habe. Die war im Einsatz in Kongo, Missionseinsatz in Kongo, und geriet dann in kriegerische Aktivitäten. Und sie war von Rebellen gefangen genommen worden und wurde von diesen Rebellen übel missbraucht. Und mitten in dieser Situation des Missbrauches, so berichtet sie das im Anschluss, hat sie eine Stimme von Gott in sich selbst gehört und hat gehört, wie er sie gefragt hat, Helen, kannst du mir dankbar sein, auch wenn ich dich jetzt in diese Situation testen werde und wenn ich dich in diese schwierige Situation hineingebracht habe, kannst du mir dankbar sein, auch wenn ich dir niemals sagen werde, warum ich das gemacht habe? Kannst du mir dafür dankbar sein, trotz all dem? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, die sicherlich nicht einfach zu beantworten ist, aber es zeigt, wie diese Frau, diese Helen, diese Missionarin, welches Vertrauen sie in Gott hatte. Sie hat Ja gesagt. Sie hat gesagt, ja, Herr, ich werde dir trotzdem dankbar sein, trotz dass du mich in diese Situation hineingeführt hast. Und selbst wenn du mir nicht sagen wirst, warum du das getan hast, wenn du mir das nie auf dieser Erde sagen wirst, möchte ich dir vertrauen und möchte deinem großen, wunderbaren, guten Plan folgen und nicht verbittert sein, sondern dir weiter vertrauen. Genauso oder ähnlich hat eben auch Hannah hier in unserer Geschichte gehandelt. Wir schauen uns einen zweiten Mann oder einen ersten Mann, aber eine zweite Person an in 2. Samuel 12. Wir müssen gar nicht so weit weiterblättern. Da geht es nämlich um einen Mann, den Hannas Sohn, also den der Samuel ganz gut kannte. Es geht um David. David befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Kapitel 12 bereits auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er ist König, der alte König Saul ist tot und er ist in Jerusalem, er ist mit der Bundeslade nach Jerusalem gezogen, hat viel Macht und viel Einfluss und, was hinzukam, Gott hat gerade einen ewigen Bund mit ihm geschlossen, indem er ihm gesagt hat, aus deiner Abstammungslinie, David, wird irgendwann ein ewiger König kommen, der ewig auf dem Thron sein wird. Allerdings läuft auch für David nicht alles rund. Er war oft im Krieg mit Nachbarvölkern und mit seiner Frau hatte er keine Kinder. Die Beziehung lief auch nicht besonders gut, insbesondere nach einem Vorfall, als er eben die Bundeslade nach Jerusalem hineingetragen hat und vor der Bundeslade tanzte, hat sie ihn sehr, sehr verachtlich behandelt. Das heißt, seine Ehe mit Michal, der Tochter Sauls, lief gerade auch nicht so gut. Und da trifft es sich für David ganz gut, in Anführungszeichen, dass er Bathseba trifft. Dass er sieht, diese Frau sieht, diese sehr schöne junge Frau sieht. Und es kommt zum Ehebruch, der schließlich sogar in der Schwangerschaft Bathsebas mündet. Und ihr kennt sicherlich den Fortgang der Geschichte. David versucht, Bathsebas Mann das Kind unterzujubeln. Es klappt nicht. Um das mal ein bisschen abzukürzen, dann denkt er sich einen anderen Plan aus. Er schickt ihn zurück an die Front, es war gerade Krieg, und er lässt ihn dort in die erste Reihe versetzen. Alle anderen ziehen sich zurück, seine Feinde töten diesen Mann von Bathseba. Und das Kalkül von David dahinter war, wenn er den Mann tötet, dann kann David Bathseba nach einer angemessenen Trauerzeit zu seiner Frau nehmen und das Kind aufnehmen, adoptieren und keiner würde mitkriegen, dass es eigentlich sein eigenes Kind ist, was er mit Bathseba gezeugt hatte. Lange Geschichte, kurzes Fazit. Gott weiß natürlich sehr genau, was David da getan hat und überbringt ihm durch den Propheten Nathan dann eine Botschaft. Eine Botschaft, dass er gesündigt hat, aber insbesondere auch die Botschaft, dass dieses Kind, was inzwischen geboren wurde, dass dieses Kind sterben müsse. Und tatsächlich, genauso kommt es, Davids Sohn, Bathsebas Sohn, wird todkrank. Und in dieser Situation wollen wir schauen, was David jetzt tut, wie David mit dieser Situation umgeht, konfrontiert mit dem todkranken kleinen Kind, mit seinem todkranken kleinen Sohn, der Frau, die er liebt. Wir schauen in Vers 15, 2. Samuel 12. Und Nathan, der Prophet, ging heim und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben. Und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses auf zu ihm und wollten ihn von der Erde aufrichten. Er aber wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah, Vers 18, am 7. Tag, da starb das Kind. Letztlich geht David hier ganz ähnlich vor wie Hannah. Er fleht zu Gott. Er kommt im Gebet zu Gott. Er bittet um die Heilung seines Kindes. Er fastet als Zeichen, dass er es wirklich ernst meint. Und er versucht, Gottes Gnade durch seine Gebete zu erwirken. Aber anders als bei Hannah hat das Ganze kein gutes Ende. Davids Gebete werden nicht erhört. Sein Kind wird nicht wieder gesund. Und es scheint, dass Davids Gebete ins Leere gelaufen sind. Hat Gott ihn etwa verlassen? Hat er ihn genauso verworfen wie seinen königlichen Vorgänger Saul? Um diese Frage schon mal zu beantworten, nein, das hat er nicht. David hatte bereits vorher in den Versen echte Reue gezeigt. Das hat er auch in dem Psalm 51 niedergeschrieben, den ich euch auch nochmal sehr ans Herz lege im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Da hat er genau niedergeschrieben, was er gerade fühlt und wie er um Vergebung bittet. Und Gott hatte ihm durch den Propheten bereits zugesagt, dass er ihm vergeben wolle. Und doch lässt sich Gott nicht umstimmen durch die vielen flehenden Gebete dieses großen Königs, der eine so enge Beziehung auch zu Gott hatte. Er lässt sich davon nicht umstimmen. Davids Gebete wurden nicht erhört. Wie reagiert David nun? Wie ich finde, sehr, sehr erstaunlich und zugleich lehrreich. Wir können Vers 20 lesen. Dort steht, da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte und er aß. Eine Reaktion, die nicht nur bei den Knechten direkt dann vor, das lesen wir in den Versen, etwas Unverständnis auslöst, so nach dem Motto, ja, du warst doch schon so schlecht drauf, als dein Kind krank war, weil jetzt ist es gestorben, dann müsstest du doch eigentlich noch schlechter drauf sein. Aber David reagiert genau andersherum. Und auch das zeigt, wenn man das zwei, dreimal liest und reflektiert, zeigt, dass er ganz ähnlich auf Gott blickt wie Hannah. Auch er weiß sich in einer Stellung, trotz dass er König vom Volk Israel ist, trotzdem weiß er, dass er in einer Stellung zu Gott ist, die ihn ganz, ganz klein werden lässt. Er ist im Prinzip nichts anderes als ein weiterer Diener Gottes. Er hat keine Ansprüche an Gott zu stellen. Er kann nicht von ihm fordern, dass sein Sohn wieder lebendig wird. Er hat akzeptiert, dass Gottes Wille geschehen wird. Ja, das erklärt er seinen Knechten dann auch in den folgenden Versen. Er hat versucht, Gott umzustimmen. Das ist nicht der Punkt. Er hat das versucht. Er hat gefleht, er hat gebetet, er hat geweint, er hat gefastet, Stunden, Tage lang. Aber jetzt, da der Tod seines Sohnes unumkehrbar ist, blickt er nach vorn und er unterwirft sich Gottes Willen, Gottes Plan und akzeptiert, was da passiert ist. So traurig und so schlimm dieser Tod seines Sohnes auch ist, er unterwirft sich Gottes Willen. Und ja, Davids Erlebnisse zeigen, wenn wir das jetzt wieder auf uns übertragen, eindrücklich, dass wir, wenn wir Jesu Nachfolger sind, dass es dann nicht ausgemacht sind, dass wir kein Leid erfahren müssen, dass es für uns immer nur glatt läuft, dass für uns, weil wir ja mit der höchsten Macht Gottes im Bund sind, mit der höchsten Macht Gott im Bund sind, dass dann immer nur gerade und immer nur bergauf oder im positiven Sinne dann bergab geht, weil das leichter ist, bergab zu laufen. Nein, selbst dieser Glaubensheld, David, wir haben letzte Woche von Gerd die Glaubenshelden aus Hebräer 11 gelesen. David war einer dieser Glaubenshelden. Auch David musste mit Leid, mit Kummer, mit Schmerz, mit Krankheit kämpfen. Und genauso werden wir das tun müssen. Das Wohlstandsevangelium, das von manchen gepredigt wurde oder gepredigt wird, das kann ich aus der Bibel nicht lesen. Also das sagt ja, wenn du nur stark genug an Gott glaubst, dann wird es dir immer gut gehen. Das sehe ich so aus der Bibel nicht. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich das ist, an was wir uns klammern sollten. Wir sollten stattdessen darauf vorbereitet sein, dass immer wieder diese Täler in unserem Leben kommen werden. Krankheiten, Todesfälle, finanzielle Nöte, was auch immer. Und wir sollten darauf vorbereitet sein und vielleicht dann ähnlich reagieren wie dieser große König David. Und dieser große König David handelt ähnlich wie der noch viel größere König, nämlich Jesus Christus, der ewig regierende König aus Davids Abstammung. Denn in seinem Gebet, am Abend vor seiner Festnahme, vor seiner Kreuzigung, drückte er eben diese Geisteshaltung aus, die David auch hier an den Tag gelegt hat. Wenn wir in Matthäus 26 hineinschauen und dann in Vers 37 aufschlagen, dann können wir dort Folgendes lesen. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Das ist schon noch 36, egal. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Jünger des Zebedäus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und warf sich auf sein Angesicht, ganz wie Hannah und David. Er warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Diese Geisteshaltung, dass wir Gottes Willen akzeptieren, die haben wir jetzt schon zweimal gesehen, bei Hannah und auch bei David. Und wie gesagt, bei David wird sie aus meiner Sicht dadurch nochmal deutlich, dass er direkt nach dem Gebet zu Gott kommt, zu ihm hingeht und sagt, hier bin ich wieder, ich bin dein Knecht, wie soll es weitergehen und was hast du jetzt für mich zu tun? Um diese Geschichte, die traurig und tragisch ist, die Geschichte von David, nicht ganz so mit einem schlechten Ende zu verlassen, will ich uns noch auf den Vers 24 hinweisen, denn hier wird Gottes Gnade, trotz all der Schuld, die David auf sich geladen hat, noch einmal deutlich. Dort heißt es, und David tröstete seine Frau Bathseba und er ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo und der Herr liebte ihn. Bei all dem Mist, den David getan hatte und diese Ehe, die er begonnen hatte, diese Beziehung, die er begonnen hat, das war alles nicht unter Gottes, unter Gottes Stern, das war nicht nach Gottes Willen und das sieht man ja eben auch darin, dass dieses Kind auch sterben musste, das erste. Und trotz alledem ist Gott so gnädig und geht hin und lässt von sich bezeugen, ich liebe dieses Kind, was David und Bathseba auf die Welt bringen. Ich liebe es. Und das zeigt sich auch darin, dass über Salomo diese Segenslinie weitervererbt wird, dass Salomo berechtigt ist oder von Gott auch dann, Gott es auch zulässt, dass Salomo den Tempel Gottes in Jerusalem baut. So sehr liebt er ihn, trotz dass sein Vater und seine Mutter in vielen Dingen nicht richtig gehandelt hatten. Zeigt sich Gottes Gnade auch hier wieder. Sie springt uns quasi aus dieser Geschichte am Ende dann noch entgegen. Wir wechseln einmal kurz ins Neue Testament, denn auch dort lesen wir das ein oder andere von Menschen, die mit Krankheiten zu kämpfen hatten, insbesondere können wir das bei Paulus sehen. 2. Korinther 12, ab Vers 6, dort lesen wir, dass Paulus das in ähnlicher Form erleben durfte oder erleben musste. Er schreibt dort, 2. Korinther 12, ab Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, also die Offenbarung, die er von Gott bekommen hat, dass er da nicht übermütig wird, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir wissen nicht, was Paulus bedrückte. Das steht sonst in keinem anderen Buch der Bibel, auch nicht in der Apostelgeschichte. Wir wissen es nicht so genau. Es gibt Vermutungen. Letztlich ist das völlig egal. Er hatte ein körperliches Leiden, seien es Augenschmerzen, Rückenschmerzen oder Probleme mit den Augen, Magenkrämpfe, ein hinkendes Bein, wir wissen es nicht, es ist völlig egal. Es war etwas, was ihn insofern belastet hat, dass er offensichtlich dadurch sich beeinträchtigt sah in seinem Dienst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie diese Gebete, er sagt, er hat dreimal zu Gott gebetet, dass dies von ihm weggenommen wird. Ich kann mir gut vorstellen, wie diese Gebete ausgesehen haben. Herr, wenn du mir das wegnimmst, dann kann ich mich doch viel besser für dich einsetzen. Dann kann ich doch viel mehr noch missionieren, dann kann ich doch noch viel mehr tun. Kann ich mir vorstellen, dass er so gebetet hat. Aber auch hier ist es so, nicht alles, um was wir Gott bitten, das lässt er auch in Erfüllung kommen. Und es heißt noch lange nicht, dass das, wofür wir beten, auch in Gottes Plan steht. Denn Gott hatte etwas anderes mit Paulus vor. Und das bezeugt Paulus hier dann auch. Paulus sollte etwas lernen durch dieses Leiden, was auf ihm lag. Durch diese Krankheit, die ihn belastet hat. Gott hat Paulus klargemacht, dass schwere Zeiten, dass Krankheiten uns dabei helfen, ihm nahe zu sein. Nur so können wir ganz, 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 ganz fest und ganz, ganz tief eine Abhängigkeit zu Gott erleben, feststellen, bei uns in unserem eigenen Leben merken und spüren. Und er geht dann sogar so weit, dass er sagt, nicht nur dieser Pfahl im Fleisch, diese Krankheit, was auch immer es ist, das nehme ich auf mich, sondern Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängste, sagt er ja dann in Vers 10. Auch das nehme ich ganz gerne auf mich, weil ich darin sehe, wie viel Gnade Gott mir geschenkt hat. Allein ich kann es nur aushalten, weil Gott bei mir ist. Und dadurch, dass ich es aushalten kann, sehe ich, dass Gott bei mir ist. Und das macht mir nochmal viel klarer, dass ich eine Beziehung zu ihm habe und dass er mir hilft und dass er mir beisteht. Ich möchte zum Abschluss dann endlich auch die Verknüpfung zu der und die Klammer setzen zu der Textlesung, die ich uns vorhin mitgebracht habe aus Matthäus 9. Denn auch die handelt von einem Kranken, einem Menschen, der gelähmt ist, der unbedingt Hilfe braucht, der nicht alleine gehen kann. Er wird von seinen Freunden zu Jesus gebracht. Die waren zu Jesus gekommen, ähnlich wie Hanna, David und Paulus dann zu Gott gekommen sind. Und sie hatten einen ganz konkreten Wunsch. Jesus, bitte mach unseren Freund wieder gesund. Sorge dafür, dass er wieder laufen kann. Und vielleicht geht es dir aktuell ähnlich. Und vielleicht wird es dir irgendwann mal so gehen. Und Gott möchte dich hiermit darauf vorbereiten. Vielleicht hast du körperliche Probleme, Schmerzen, Sorgen vor einem Todesfall in der Familie, etwas Ähnliches. Ihr wisst es am besten, wie es euch geht. Wie gerne hättest du, dass Gott dir in dieser Not beisteht und diese Not von dir nimmt, diese Schmerzen von dir nimmt, diese Krankheit von dir nimmt. Wie gesagt, die Freunde des Gelähmten waren ausschließlich mit diesem Ziel zu Jesus gekommen. Und was tut Jesus? Erste gute Botschaft ist, er nimmt sich des Gelähmten an. Und für uns heißt es, kein Gebet, mit dem wir zu Jesus kommen, bleibt ungehört. Jesus hört alle unsere Gebete. Aber was macht er dann? Er spricht den Kranken direkt an und sagt zu ihm, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist jetzt nicht das, worauf die alle gehofft haben, die vier, die drei Freunde und der Kranke. Vielleicht haben sie auch protestiert oder protestieren wollen. Was nützt mir das? Ich kann immer noch nicht laufen, wenn mir meine Schuld vergeben ist. Oder wenn du mir das jetzt so zusagst. Aber ich möchte diesen Fokus genau darauf legen. Jesu Reaktion zeigt ganz, ganz eindrücklich, was wirklich in deinem Leben zählt. Es kommt darauf an, dass deine Beziehung zu Jesus in Ordnung ist, dass deine Beziehung zu Jesus eng ist und dass du überhaupt eine Beziehung zu Jesus hast. Und wenn du ihn in dein Leben hineinlässt, dann wird er dir deine Schuld vergeben. Und alles andere ist dann zweitrangig. Es ist egal, wie du aussiehst. Es ist egal, wie deine Finanzen sich darstellen. Es ist egal, wie gesund du bist oder nicht. In erster Linie ist Jesus wichtig, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Und für dich muss wichtig sein, dass deine Schuld vergeben sein kann, dass Jesus dir deine Schuld vergibt. Das heißt natürlich nicht, dass du mit deinen Bitten nicht zu Gott kommen kannst. Versteht mich nicht falsch. Wir haben das gesehen. Alle diese Leute sind eben mit diesen Bitten zu Gott gekommen. Aber Gott handelt eben manchmal anders, als wir uns das vorstellen. Hier in dem Fall ist Jesus ja sogar doch tatsächlich noch hingegangen und hat den im zweiten Schritt, den Gelähmten, dann doch noch geheilt. Von daher hat er auch da diesen Wunsch noch in Erfüllung gehen lassen. Wir dürfen zu Gott kommen. Wir haben das bei Hanna gesehen, bei David, bei Paulus, bei dem Gelähmten. Hanna und den Gelähmten hat Gott tatsächlich erhört, in der Form, dass ihre Wünsche auch in Erfüllung gegangen sind. Und Hanna hat er sogar noch die Wünsche übererfüllt. Ja, sie hat ja nicht nur diesen einen Sohn bekommen, sondern noch viele mehr. Und wir haben das bei Paulus und David gesehen. Da gingen die Wünsche, die Gebete eben nicht in Erfüllung. Ihre Beziehung aber, und ich glaube, das ist das Wichtige, die wurde nicht zerrüttet dadurch, dass es eben nicht erhört wurde, sondern sie ist, davon bin ich überzeugt, nur noch viel stärker geworden, die Beziehung der beiden zu Gott. Und von daher möchte ich aus diesen Beobachtungen aus der Bibel Folgendes mitnehmen. Und ihr wisst, dass auch ich in der letzten Zeit einige gesundheitliche Probleme hatte und vielleicht auch künftig haben werde. Ich weiß es nicht. Für Jesus ist insbesondere die Beziehung zu ihm wichtig. Und daran kann ich arbeiten. Das kann ich meinen Glauben zu ihm stärken und in meiner Heiligung vorankommen durch Bibellese, durch Gebet, durch Gespräche mit engen Freunden über Gott und den Glauben. Und ich kann es dadurch fördern, dass ich den Heiligen Geist in mir wirken lasse. Es passt ganz gut, dass wir uns am Montag im Vorstand, in der Vorstandssitzung, über die Geistesgaben ausgetauscht haben, die in vielen neutestamentlichen Briefen beschrieben werden. Und wir haben dann nochmal herausgearbeitet, dass diese Gaben, die der Heilige Geist uns, wenn wir Christen sind, gibt, also Gaben, es kann auch nur eine Gabe sein, das ist völlig egal, aber diese Gabe, die der Heilige Geist uns gibt und die der Heilige Geist in uns wirken lässt, die führt immer hin zu Jesus. Die ganze Gemeinde im besten Fall, aber insbesondere auch mich. Und von daher kann ich daran arbeiten, meine Beziehung zu Jesus zu verbessern. Und dann kann ich mit dem, was Gott mir so gibt in meinem Leben, auch ja, einigermaßen umgehen, weil ich weiß, er hat einen Plan für mich. Ich möchte euch Mut machen, Hannah, David, Paulus und dem Gelähmten in dem, was sie getan haben, dahingehend zu folgen, dass sie zwar alle Schmerzen hatten, seelisch, körperlich, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, aber sie haben alle Gott gebeten, ihn teils mit Tränen angefleht, ihnen zu helfen. Das dürft und sollt ihr natürlich auch tun. Aber sie haben dann eben eines insbesondere noch zusätzlich getan. Ja, sie haben ihr Vertrauen darauf gelegt, dass Gott in seiner Weisheit das Richtige tun wird. Hannah war getröstet, schon bevor sie ihr erstes Kind und die weiteren Kinder von Gott beschenkt bekam. David verlor seinen Sohn und trotzdem festigte das seine Beziehung zu Gott. Paulus durfte verstehen, dass alle äußeren Umstände egal sind. Hauptsache, Gottes Gnade ist uns sicher. Und der Gelähmte durfte begreifen, dass die Beziehung zu Jesus oberste Priorität hat. Und erst dann kommt alles weiter, wie unter anderem die Gesundheit. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, danke, dass du an erster Stelle stehen kannst in unserem Leben, dass wir das schaffen können. Wir müssen uns nur immer wieder auch dazu aufraffen und wir müssen uns immer wieder mit dir beschäftigen. Und wenn das passiert, so lesen wir das in der Bibel, wenn du an erster Stelle stehst, dann können wir all das Leid dieser Welt, was uns zu Recht auch bedrückt und belastet, dann können wir das mit deiner Hilfe ertragen. Jeder Einzelne von uns hat mit unterschiedlichen Dingen zu kämpfen und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir damit umgehen können. Und ich bitte dich aber insbesondere, dass wir unsere Beziehung zu dir reinigen, dass wir unsere Beziehung zu dir erneuern, dass wir unsere Beziehung zu dir stärken. Denn du bist das Erste, wonach wir streben sollten und alles Weitere ist eine Zugabe, die du uns schenken magst oder auch nicht. Danke, dass wir aus deinem Wort so viel lernen dürfen. Und egal in welcher Situation wir uns befinden, wir finden immer irgendwelche Anknüpfungspunkte in der Bibel, die uns helfen, wie wir uns verhalten können. Und danke, dass du im Gebet zur Verfügung stehst, dass kein Gebet ungehört bleibt, dass wir wissen dürfen, dass du uns zuhörst. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, all denen, die an dich glauben, der uns mit Gaben auch ausfüllt, die uns zu dir hinziehen und die unsere Beziehung zu dir bestärken. Amen.